Servus und ganz herzlich willkommen zu Episode Nummer 12 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Ich bin sehr froh, dass mein Audio-Line-Mate auch heute wieder mit am Start ist. Stefan Ustorf ist hier. Stefan, grüß dich.
Hi, Robi, servus.
Wir haben heute sehr, sehr viel vor, denn wir haben auch heute wieder einen Gast bei uns und das bedeutet natürlich, wir wollen mit ihm über seine ehemaligen Stationen reden und natürlich auch über seine Zeit in der NHL, denn er hat lange dort gespielt und ich würde sagen, wir stellen ihn direkt auch mal vor. Es ist für mich ja irgendwie jede Woche so ein bisschen mein Markus-Lanz-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest kommt mir das immer so vor. Also ich fühle mich einfach mal rein in den Markus-Lanz-Modus und leg dann los. Also, unser heutiger Gast wurde 2006 gedraftet, debütierte aber erst 4,5 Jahre später in der NHL. In 8 Saisons lief er für die Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks und Nashville Predators auf. Seine Statistik mit 206 Spielen und 27 Scorerpunkten lässt jetzt so ein bisschen vermuten, dass er jetzt weniger ein Spieler war für spektakuläre Tore oder unfassbar viel Finesse, sondern mehr der Mann fürs Grobe. Und einen Beweis dafür, den gibt's auch in Zahlen. Er fuhr 18 Mal mehr Checks, als er Scorerpunkte sammelte und blockte 12 Mal mehr Schüsse. Und nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr nach seiner NHL-Zeit in die DEL zu den Adler Mannheim, da hat er 3 Jahre gespielt, schnürt er jetzt mittlerweile die Schlittschuhe bei den Graz 99ers in Österreich und das sogar als Kapitän. Ich sage ganz herzlich willkommen, Corbinian Holzer. Grüß dich, Corbi.
Servus, grüß euch.
Corbi, ich habe das überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern absolut wertschätzend. Der Mann fürs Grobe, du warst ja jemand, der gerne Hits ausgeteilt hat. Da müssen wir nachher auf jeden Fall drüber reden. Vorneweg klappe ich erstmal wieder unser Audio-Poesie-Album auf. Wir haben wie immer eine Starting Six an Fragen, mit denen du dich dann sozusagen in Worten eintragen kannst. Die erste ist wie immer die nach deinem Pre-Game-Meal. Was ist denn dein Pre-Game-Meal?
Im Moment eigentlich Reis mit Hühnchenbrust, also gebratene Hühnchenbrust und ja, meistens eine Tomatensauce oder sowas dazu, also relativ unspektakulär.
Mhm. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Boah, schönste NHL-Stadion in meiner Zeit müsste ich eigentlich fast Montreal oder Vegas sagen.
Und warum?
Vegas einfach wegen der Atmosphäre, Montreal auch Atmosphäre und da hast du halt diesen speziellen Flair von den Canadiens. Was ich jetzt auch gehört habe, Seattle muss super schön sein. Aber Vegas war so in der Zeit relativ neue Halle auch noch, wo ich noch drüben war und ja, das war schon mit der Stimmung, war das schon extrem gut, weil wir gerade auch in die Liga gekommen sind und Montreal dadurch, dass wir mit Toronto immer dort gespielt haben, war schon immer eine geile Stimmung.
Ja, gerade in Vegas, Event überall, das ist ja wirklich abnormal, das muss man wirklich sagen. Wer war denn, Corbi, dein unangenehmster Gegenspieler?
Unangenehmster Gegenspieler würde ich sagen, entweder Pavel Datsyuk oder Sidney Crosby.
Mhm. Und was haben die so schwierig gemacht für dich?
Ja, beim Pavel, ich habe ja das Glück gehabt noch, dass ich mit ihm ein Jahr zusammenspielen durfte, dann in Jekaterinburg. Und das war halt Spieler in der NHL, das war halt ein Spieler, du musstest immer aufpassen, weil er halt die Skills hatte, vorne dir weh zu tun und halt unglaublich gut defensiv gearbeitet. Er war ein unglaublich schlauer Spieler, der immer an der richtigen Stelle war eigentlich und auch sehr unangenehm war im Vorcheck, weil er sehr gut mit dem Schläger arbeitet. Und Crosby ist einfach, der ist nicht umsonst einer Top-Spieler in der Welt, über Jahre oder ja mittlerweile Jahrzehnte schon fast. Der macht einfach sehr, sehr viel richtig auf dem Eis, ist vielleicht auch nicht immer so flashy, aber bei dem musst du 60 Minuten aufpassen, 60 plus Minuten immer aufpassen, weil er aus dem Nichts, wenn du einen wirklichen Zentimeter zu viel Platz gibst, was ganz Spezielles machen kann.
Wer ist denn dein Vorbild? Also kann gerne ein Sportler oder Eishockeyspieler sein, muss es aber nicht.
Ja, in meiner Nachwuchszeit war es eigentlich oft Scott Niedermeyer und eine lange Zeit Scott Niedermeyer, Chris Pronger, das war, wo ich in die Richtung Verteidiger dann unterwegs war, waren das so die Spieler, zu denen ich dann schon aufgeschaut habe, die ich mir gerne angeschaut habe, Niklas Lidström, das waren so Spieler, die ich viel verfolgt habe und auch viel, ja, zu denen ich so ein bisschen hochgeschaut habe.
Die konnten auf jeden Fall auch ordentlich hinlangen. Was war denn, ja, Corbi, dein emotionalster Hockey-Moment?
Ja, ich würde sagen, da gibt es eigentlich 3. Allererstes, würde ich sagen, mein erstes NHL-Spiel war auch ein Hockey-Hall-of-Fame-Spiel in Toronto damals, zu Hause gegen Buffalo. Das war sehr speziell, 2010 Spiel bei Olympia in Vancouver gegen Kanada mit der vollen Kapelle. Das war schon sehr, sehr geil. Und dann natürlich das Spiel bei der Weltmeisterschaft 2010 auf Schalke mit 77.000. Das war emotional auch Wahnsinn, weil wir dann in der Verlängerung auch noch gewonnen haben. Dann wurde ein Video-Review gemacht vom Tor und dann hast du zweimal quasi mit 77.000 anderen gejubelt. Und das war schon ziemlich cool.
Ja, steht mir direkt auch schon wieder die Gänsehaut. Ich habe am Fernseher mitgefiebert, war absoluter Wahnsinn. Corby, wenn du nicht NHL-Profi oder Eishockey-Profi geworden wärst, was wäre denn dein Beruf gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hab relativ früh spezialisiert dann. Ich hatte die Möglichkeit, auch Fußball zu spielen. Ob das dann auch so gut funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich war ganz gut unterwegs, mit auch Bezirksauswahlen und so. Musste mich dann entscheiden bei der U16, was ich machen will. Habe mich dann für Eishockey entschieden. Im Nachhinein natürlich alles richtig gemacht, aber wenn ich jetzt nicht Eishockey gespielt hätte, hätte ich es vielleicht anderweitig im Sport versucht und vielleicht auch im Fußball dann mal probiert.
Und dann auf welcher Position?
Wo ich angefangen habe, gab es noch so den Klassiker Vorstopper Libero. Ich habe dann meistens im zentralen Mittelfeld gespielt, weil wir Eishockeyspieler immer meistens die beste Kondition hatten und zentrales Mittelfeld immer sehr laufintensiv ist. Und ich glaube, das wäre so meine Richtung auch gewesen, weil ich dann auch so der Spielertyp gewesen wäre, der durch ja auch die Größe und auch meine Mentalität und auch ein bisschen so die Aggressivität, die ich im Spiel habe, als auch beim Eishockey, denke ich, dass zentrales Mittelfeld ganz gut für mich gewesen wäre.
Ja, du bist ja ein Münchner Kindl sozusagen. Jetzt drängt sich natürlich südlich des Donau-Äquators selbstredend die Frage auf, wärst du dann oder bist du Bayern-Fan oder bist du der 60er? Aber ich glaube 60er, glaube ich,
Ja,
gehört zu haben.
definitiv. Ja, definitiv 60. Also ich war. Ja, da gibt es ja die Klassiker-Story, die ich immer erzähle, wenn es auf das Thema kommt, wo ich nach Hause gekommen bin damals vom Kindergarten und alle Bayern-Fans waren und dann schwimmt man halt so mitten im Strom und kommt nach Hause und mein Papa ist heimgekommen von der Arbeit und dem habe ich dann ganz stolz erzählt, du Papa, ich bin jetzt Bayern-Fan und ja, der hat seine Brotzeit zur Seite geschoben und hat gesagt, nee, der Opa war schon 60er, ich bin 60er und du bist auch ein 60er und dann ist halt einmal Löwe, immer Löwe und seitdem ist es eine Leidenschaft, die Leidenschaft.
Das stimmt allerdings, ja. Läuft
Ja.
nicht allzu gut, so viel kann man noch
Nee.
sagen zum Thema Fußball in der dritten Liga für den TSV 1860. Stefan, wir sind natürlich wie immer gespannt auf deinen Scouting-Bericht auch. Du hast unsere letzten Gäste auch immer beschrieben, was sie ausgemacht hat, was sie so gut gemacht hat oder auch immer noch macht. Jetzt spielt Corby ja mittlerweile in Österreich. War zu seiner NHL-Zeit, ich hatte seine Statistiken ja genannt, auch jemand, der durchaus wusste, was er zu tun hat. Wie hast du ihn erlebt, insbesondere auch in der NHL?
Als Nummer eins absoluten Mannschaftsspieler. Corbinian hat in seiner Zeit in Nordamerika eigentlich bis auf die drei Spiele in Nashville nur für zwei Vereine gespielt und hat relativ viel Zeit bei den einzelnen Vereinen verbracht, ein Zeugnis dafür ist, dass man ihn sehr gerne dort hatte. Er war kompromisslos auf dem Eis, hat sein Spiel einfach gehalten und hat sich immer zu 1000% in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und das sind eben die Spielertypen, die vielleicht nicht, wie man so schön sagt, auf die Schlagzeilen machen, sage ich jetzt mal, aber ohne die du keine erfolgreiche Mannschaft zusammenbauen kannst. Und deshalb, glaube ich, war der Corbinian auch immer ein Spieler, auch wenn du dich mit seinen ehemaligen Mitspielern oder auch ehemaligen Trainern, Managern unterhältst, ein Spieler, den man immer sehr gerne in der Mannschaft und in der Organisation gehabt hat, weil er verlässlich war, weil du gewusst hast, was du von ihm bekommst, hundertprozentigen Einsatz im Training, im Spiel, egal was du von ihm verlangt hast, er hat es gemacht und er war bekannt als extrem guter Spieler und Mannschaftskamerad auch in der Kabine.
Corby, wie war denn das in der NHL? Du hast im Schnitt 9 Checks pro Spiel gefahren und pro Spiel im Schnitt 6 Blocks auch geliefert. Ich weiß noch, in meinen journalistischen Anfängen habe ich immer von der Abrissbühne geschrieben, wenn es um die NHLer in Deutschland ging. Wie hart war das denn tatsächlich? Stefan hat es gerade schon gesagt, du warst immer sehr beliebt in den Mannschaften, die wollten dich halten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es insbesondere in der Rolle, die du hattest, dann doch ein ja wöchentlicher, täglicher Kampf wahrscheinlich war. Also wie viel Ausdauer und wie viel Kampf hat es denn gebraucht, um sich so lange in der NHL zu halten?
Ja, du brauchst schon eine gewisse ja, Resilienz, sagt man ja so schön, dass du gewisse Sachen halt verträgst. Speziell am Anfang war es schwierig mental, die ganze Politik auch drüben, die da immer wieder läuft, irgendwie auszublenden, weil du am Anfang wirklich natürlich, du kommst mit sehr Selbstvertrauen darüber. Ich habe eine Weltmeisterschaft gespielt, wo wir ins Halbfinale gekommen sind, damals, wo ich rübergegangen bin, Olympiade gespielt. Bin dann rüber und du hab eine gute Saison auch in Düsseldorf gehabt persönlich, kommst rüber und denkst halt, ja, da kommst jetzt rüber und super und toll, und dann kommst an und bist halt einfach einer von 60 Spielern, und es interessiert eigentlich gar keinen mehr, was gestern war, sondern du musst dich auf jeden Tag neu beweisen und jeden Tag halt deine 100, 110% geben, speziell wenn du dann ja, neu rüberkommst und auch vielleicht ein Bubble-Spieler bis zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ein sehr gutes erstes Camp in Toronto, wo sie mich schon überlegt hatten, oben zu behalten am Anfang der Saison, weil auch ein Verletzter in der Verteidigung war, dass die Möglichkeit da gewesen wäre. Hab dann zum Schluss, mich wurde dann runtergeschickt, Richtung Ende vom Camp, dann nochmal hochgeholt fürs letzte Vorbereitungsspiel, hab da nochmal einen guten Eindruck hinterlassen, und die wollten mir dann aber, ja, wie es da ja drüben so ist, auch diese Eingewöhnungszeit geben, die man auch braucht, der kleinen Eisfläche, und hatte dann einen extrem schlechten Start in der AHL. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich war in den ersten 8, 9 Spielen -7, keine Punkte gemacht, war zwar in der Shutdown-Reihe auch, und da war damals auch schon der Dallas Eakins mein Trainer, und der hat mich aber unglaublich gefördert, auch mit meinen Einzelmeetings, das werde ich auch nie vergessen. Das war so dieser, ja, dieser, ja, wie sagt man, der Flaschenöffner für mich da drüben, dann das Ganze so anzunehmen, wie es kommt, und dass ich das kontrollieren muss, was ich kontrollieren kann, und das ist mein Spiel auf dem Eis. Als ich dann ins Meeting reingegangen bin nach dem einen Spiel, da war ich, glaube ich, -3, da hatten wir mit allen Einzelmeetings, und ich dachte, ja gut, jetzt kriege ich einen Föhn da drin, und jetzt zerlegt er mich komplett. Und hat wirklich, ich bin reingekommen und habe mich aufs Schlimmste eigentlich vorbereitet gehabt. Und setzt mich hin, und das allererste, was er fragt, war: Wie geht's dir? Wie kommst du hier drüben zurecht? Wie läuft's mit der Familie? Hast du schon eine Wohnung gefunden? Es ging eigentlich nur um persönliche Sachen, um wie ich hier angekommen bin, wie ich mich wohlfühle und so weiter. Und das hat irgendwie so komplett den Stecker gezogen von diesem, ja, Eishockey im Kopf die ganze Zeit. Und du hast wirklich dann gemerkt, dass du eine emotionale Bindung oder Beziehung halt auch aufbaust mit dem Trainer, dass er versteht, hey, er hat auch gesagt, er weiß, dass ich besser spielen kann, er hat mich viel beobachtet, und er war auch damals Player Development in Toronto, wo ich gedraftet wurde, hat mich viel gesehen, er weiß, dass ich besser spielen kann, er weiß auch, dass es kommt, ich krieg die Zeit, das wird meine Rolle sein, und in der werde ich entwickelt, und das muss ich annehmen, und die Sachen halt mitgegeben. Ab dem Zeitpunkt war es wirklich, wie gesagt, dieser Flaschenöffner-Moment, wo es ab nur noch nach oben ging eigentlich. Dann habe ich relativ schnell einen Monat später mein erstes NHL-Spiel machen dürfen, oder meine ersten zwei, und habe mich super schnell zurechtgefunden dann. Und ja, das war so das ist aber immer wieder trotzdem, um auf die Kernfrage zu kommen, es war immer ein Kampf eigentlich jeden Tag, egal wo ich war. Auch in Anaheim hatte ich Phasen, wo ich dann mal eingesprungen bin, 4 Wochen am Stück für einen Spieler durfte ich einspringen, super gespielt, und alles richtig gemacht, der Trainer mich gelobt und wirklich eine gute Phase gehabt, viel Eiszeit bekommen, und du denkst, jetzt hast du dich so festgespielt in den Top 6, ja, und dann kommt der Spieler zurück und dann bist du halt wieder raus. Und damit umzugehen ist schon immer nicht so leicht, dass du es dann auch so lang drüben aushältst, weil dann halt auch sagen kannst, pass auf, ja, auf Bayerisch gesagt, könntest du mich am Arsch lecken, ich gehe wieder zurück, in Anführungszeichen den einfachen Weg. Aber das war immer, ich habe immer brutal viel Spaß gehabt, drüben zu spielen. Das für mich war es immer ein Privileg, die Möglichkeit bekommen zu haben, da in der Liga spielen zu dürfen. Und ich bin einfach jeden Tag dann nach den ersten, ja, 2 Jahren fast, wo es wirklich gebraucht hat, dass du es mental so abstellst, dass du sagst, okay, ich konzentriere mich auf das, was ich machen kann, das ist meine Leistung auf dem Eis, und im Training, beim Spiel, im Training, off Eis, wie ich mich mit der Mannschaft gebe, dass du alles für den Erfolg tust. Und ja, so bin ich dann jeden Tag da reingegangen, und mir hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil es halt einfach die beste Liga der Welt ist. Ich unglaublich super coole Leute kennengelernt habe, super Mannschaften auch dabei war, schöne Zeit hatte in Toronto, beim Origin Six Team, und dann auch der Trade nach Anaheim, das war wo ich auch wieder in Toronto gerade festgespielt, einer Mannschaft, die klar am Ende von der Tabelle war. Dann kam der Trade, gerade wo ich in der zweiten Reihe Top 4 gespielt habe, 20 Minuten pro Eiszeit, pro Spiel. Und ja, dann wird's getradet und ich spiele bis zum Ende der Saison bei einer Top-Mannschaft in der Liga kein einziges Spiel mehr. Habe in jedem Training aber Vollgas gegeben, mich versucht, mich so bereit wie möglich zu halten, weil du weißt ja nie, wie was passieren kann bei so einer langen Saison. Wir sind auch ins Stanley Cup Conference-Finale gekommen. Da bist du immer eine Verletzung eigentlich entfernt davon, dass du spielst. Und den Vorwurf wollte ich mir nie gefallen lassen. Und auch 10 Jahre, wenn ich zurückschaue auf die 10 Jahre, war immer was, dass ich mir das nicht vorwerfen lassen wollte, dass ich nicht alles dafür gemacht habe, bereit zu sein, wenn die Chance da war. Und ja, das habe ich, glaube ich, die 10 Jahre ganz gut hinbekommen. Und mich freut es natürlich zu hören, wenn, oder sowas zu hören, was der Usti auch gesagt hat. Ich habe immer noch gute Verbindungen in alle drei Organisationen, da in Nashville ein bisschen weniger, weil ich da nicht so lange war, aber Anaheim immer wieder Kontakt gehabt, Toronto immer wieder noch Kontakte und ja, es ist einfach schön, wenn man da zurückschauen kann und sagen kann, es war eine schöne Zeit, hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Also das heißt, Spieler, die in die NHL kommen, müssen ja körperlich unfassbar viel arbeiten. Die meisten legen ja auch in den ersten 2 Jahren da nochmal richtig an Kilos, also an Muskelmasse auch zu. Aber es kommt auch immer wieder raus, da kann auch Stefan, glaube ich, ganz lang darüber erzählen, wie wichtig diese mentale Komponente eben auch ist, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht. Was ist denn am Ende des Tages so das Verhältnis von mentaler Stärke und körperlicher Stärke, um es dann tatsächlich schaffen zu können? Frage an euch beide tatsächlich.
Also bei mir war es wirklich, war es die mentale Sache, die mich im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, die ich nicht in den Griff bekommen habe. Körperlich, klar, also körperlich hatte ich das damals, das Problem, dass ich zu einem Zeitpunkt gespielt habe in der NHL, wo es Eishockey noch anders war, Mitte der 90er Jahre. Und für den damaligen Zeitpunkt war ich, ja, ein kleinerer Spieler, sage ich jetzt mal, mit 1,81 und 80 Kilo. Da war vor allem in der dritten und vierten Reihe, ist da anders Eishockey gespielt worden. Aber der mentale Bereich war für mich immer der schwierigere. Also es gab auch Spieler in meiner Größe, die ohne Probleme in der Liga gespielt haben. Ich habe es in der Vergangenheit schon öfter gesagt, womit ich halt nie klargekommen bin, und es würde mich auch interessieren, wie der Corby darüber denkt, ist, ich bin halt aufgewachsen in einem System, sage ich jetzt mal, wo du am Anfang des Jahres deine Mannschaft zusammengestellt hast und das war's dann. Das war deine Truppe für den Rest der Saison. Und das waren die Jungs, mit denen du dann versucht hast, über einen Zeitraum einer Saison hinweg deine Ziele zu erreichen und möglichst erfolgreich Eishockey zu spielen. Und wie der Corbinen schon gesagt hat, bei ihm waren es 60. Ich meine, ich glaube, mich erinnern zu können, mein erstes Camp in Washington waren über 80 Spieler. Dann kommst du dahin als 20-jähriger Deutscher und bei mir war es genauso. Ich hatte 2 Weltmeisterschaften gespielt, Olympiade gespielt. Ich dachte auch, ich wäre eine Nummer. Ich bin da hingekommen, da wusste gleich gar keiner, wer ich bin. Also so überhaupt, also Nummer im hohen 30er oder 40er Bereich, hat dir jeder gesagt, ja gut, du bist ganz schnell wieder weg. Und dann war es auch so, dass in meinem ersten Gespräch mit meinem Trainer damals, Jim Schoenfeld, zu mir gesagt hat, also ich muss mich erstmal bei dir entschuldigen, weil als ich meine Liste durchgearbeitet habe für dieses Camp, warst du der erste Name, den ich gestrichen habe, weil bei uns im Büro keiner wusste, wer du bist. Und das sind halt dann so Dinge. Ja, ich habe dann gut gespielt, weil ich völlig naiv war, weil ich überhaupt keinen Schimmer gehabt habe, was passiert. Und war dann im Endeffekt sogar der letzte Stürmer, war Nummer 13, der dann runtergeschickt worden ist, weil wir den Lockout hatten 1994. Aber der Anfang, so die ersten paar Wochen, kein Mensch spricht mit dir, wirklich keiner weiß, wer du bist. Irgendwann hat er mir auf den Rücken getippt und hat gesagt, hey, ich glaube, ich war 39 oder so, gesagt, hey, Nummer 39, hast du schon mal Mittelstürmer gespielt? Und ich hatte in meiner ganzen Karriere noch nie was anders gespielt. Das waren meine ersten 2 Vorbereitungsspiele in meinem Leben, wo ich links außen war. Und das sind halt so, damit bin ich nie klargekommen, dass du immer nur einer von vielen bist und dass du dich nie wirklich als Teil der Mannschaft gefühlt hast. Und noch schlimmer für mich war, dass deine Mannschaftskollegen dann in den Minors zum Beispiel, aber eigentlich auch deine Konkurrenten waren, weil du Du spielst in den Miners, du gibst alles, um das Spiel zu gewinnen und merkst aber, dass der neben dir kotzen könnte, weil du gerade zwei Tore geschossen hast, weil er die gerne geschossen hätte, weil er morgen nach oben will, anstatt von dir. Und damit bin ich nie klargekommen.
War das, Corby, vielleicht sogar ein bisschen schlimmer sogar noch, in Anführungszeichen, in Toronto? Ich meine, den Druck, den Stefan gerade beschrieben hat, den wirst du sicherlich auch gespürt haben. Aber es kommt ja noch hinzu, dass bei einer Organisation wie den Maple Leafs ja auch noch so viel Druck von außen kommt. Also du kannst ja im Endeffekt nicht in den Supermarkt gehen, ohne erkannt zu werden. Du kannst eigentlich, glaube ich, gar nichts machen da, ohne erkannt zu werden, ohne auf die Ergebnisse angesprochen zu werden. Wie schwierig war es, damit umzugehen, plus diesen ganzen Druck, Teil dieser Maple Leafs-Religion zu sein?
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Also ich sehe es genauso wie der Stefan eigentlich. Es ist eigentlich, der größte Teil ist mental drüben. Ich habe dann oft zu Leuten gesagt, 80-20 so, weil dass da drüben alle Eishockey spielen können, darüber braucht man, glaube ich, nicht diskutieren, dass alle gute Spieler sind. Natürlich da auch dann drauf ankommen, wie gut machst du die Details jeden Tag richtig, aber der größte Punkt ist einfach mental, wie gut kannst du damit umgehen, dass jeden Tag eine Veränderung kommen könnte durch einen Trade, dass jeden Tag das Ding, dass ich runterschicken, aus welchen Gründen auch immer, muss nicht mehr sein, dass du schlecht spielst, sondern kann man auch Salary Cap Gründe haben oder XY. Damit musst du klarkommen, und wenn du das schaffst, oder der es schafft, es besser auszublenden oder damit umzugehen, der ist normal ist derjenige, der sich dann durchsetzt, und das ist wirklich extrem schwer, weil du es jeden Tag hast. Ich sehe es auch so, dass auch in der AHL ist es eigentlich echt ein Konkurrenzkampf, und du hast oft Phasen, wo du denkst, okay, jetzt wäre ich dann wahrscheinlich der Nächste, weil du eine gute Phase hast, dann holen sie aber eigentlich einen komplett anderen Spieler hoch. Und das ist das, was ich gemeint habe. Die ersten zwei habe ich echt gebraucht. Da hast du dir auch über jede Situation Gedanken gemacht, die passiert oben. Hast dir NHL-Spiele angeschaut, wenn du Zeit hast im Fernsehen, hast dann gesehen, oder hat sich einer verletzt vielleicht, und was ist das für ein Spielertyp? Könnte ich jetzt ja sein, der Nächste, der hochkommt, oder machen sie vielleicht was anderes? Und am Ende des Tages sagt man, ja, jetzt, ich weiß, was sie machen. Und dann haben sie 180 Grad genau das andere gemacht. Und das hat bei mir schon ein bisschen auch gebraucht, das zu kapieren, zu verarbeiten und auch zu akzeptieren, dass du da sowieso nichts dran ändern kannst. Und es macht es extrem schwer, in Toronto natürlich noch mehr. Zum Glück war damals, in Anführungszeichen sage ich zum Glück, Social Media noch nicht ganz so groß. Da gab es Twitter, da gab es Facebook, aber noch nicht dieses ganz, ganz große, weil wir wurden eh schon jeden Tag, wenn es schlecht läuft, in den Medien komplett zerrissen in Toronto, und jeder wurde kurz vor der Trade-Deadline gefühlt 100-mal schon getradet von den ganzen Experten, und du hast es natürlich in Toronto, du kommst nicht aus, du bist immer eigentlich drin in dem ganzen, ja, im weißen Nebel da, weil du ins Auto einsteigst, ein Radio anmachst und es wird nur über die Leafs geredet, du fährst ins Stadion, dann läuft den ganzen Tag TSN Sports Center und was weiß ich, rauf und runter, da geht es eigentlich auch die ganze Zeit nur um die Leafs die meiste Zeit, und es kommt in Dauerschleife, da hast du mal eine Stunde Pause von dem Ganzen, wo du aufs Eis gehst und vielleicht im Kraftraum bist, und fährst dann wieder nach Hause, und dann hörst du es eigentlich auch wieder nur den ganzen Tag. Und der Fokus ist halt eigentlich nur auf dem Eishockey, und du kannst nicht mal irgendwie so einen Ausfluchtsmoment haben, wo du sagst, okay, ich kann komplett abschalten von dem Ganzen, weil es wirklich eigentlich die ganze Zeit omnipräsent ist. Und das ist nicht so einfach, speziell als junger Spieler, wo ich dann auch eine Phase hatte, wo ich hochgekommen bin. Dann durfte ich erste Reihe spielen, also erste Verteidigungsreihe mit Dion Phaneuf damals. Dann spielst du ein paar Spiele gut, weil du einfach reingehst und spielst. Brauchst natürlich auch manchmal Spiele, wo du einfach an das höhere Level dich auch wieder gewöhnen musst. Aber das geht dann relativ schnell. Dann hast du eine gute Phase. Ja, dann verlierst du ein Spiel und machst vielleicht einen Fehler oder bist vielleicht beim Gegentor, sieht ein bisschen blöd aus. Dann zerlegen die dich halt wieder komplett. Und das abzuschalten oder halt auszublenden, ist schon nicht leicht, weil du eine gute Phase hast, dann ist in Toronto ganz normal, du gewinnst 4 Spiele, Stanley Cup Parade kannst planen. Dann verlierst du 4 Spiele, dann kannst du eigentlich die Mannschaft abmelden und sagen, komm, wir spielen nur noch mit der AHL-Mannschaft mit. Und das ist halt diese Extreme, es gibt keine Grauzone, es ist alles nur schwarz und weiß. Und deswegen tun die sich auch immer noch so schwer, nachhaltig erfolgreich zu sein, glaube ich, weil halt viele Medien dort sind und du immer im Fokus stehst, was natürlich auch ein Privileg ist. Und man sagt ja immer so schön, Pressure is a privilege, also Druck ist ein Privileg, aber dort ist es halt Schon extrem. Also ich kann ein Beispiel sagen. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, Rupi. Die gewinnen 6 Spiele in Folge in Toronto und gewinnen das Spiel, glaube ich, gegen die Kings oder so, oder Anaheim sogar zu Hause, haben wir, glaube ich, 6-2 gewonnen. Wurden aber, also die anderen, Anaheim hatte, glaube ich, keine Ahnung, 35 Schüsse und wir hatten 21, also fast 2-1 outshot quasi. Und das war die Siegesserie ein bisschen öfter. Und dann gewinnst du 6. Spiel in Folge und die erste Frage von dem Reporter ist halt ja, wenn ihr so weiterspielt, dann ist ja nur eine Frage der Zeit, bis ihr verliert. Und das ist halt nicht, das ist halt nur diese Negativität, die die suchen, weil es verkauft sich halt auch besser, ist ja klar. Aber das halt als Spieler, wo du dann aus dem Interview dann rausgehst und sagst so, was ist denn hier eigentlich los? Und das auszublenden und einfach sich auf den Sport zu konzentrieren, ist in Toronto extrem schwer. Mit dem Ganzen noch was dazukommt, eben dieser Konkurrenzkampf aus der AHL hoch. Wenn du in der NHL bist, dann diesen, in Anführungszeichen, Druck zu haben, dass du eigentlich, du kannst ja eigentlich nichts erlauben, ohne dass du komplett zerlegt wirst. Aber am Ende des Tages sind es halt auch ja, diese Internet-Rambos, die du eigentlich jetzt im Alter, kann ich drüber lachen. Früher habe ich mir wirklich da Gedanken drüber gemacht, wenn Leute irgendwie schlecht über dich geredet haben oder schlecht über dich geschrieben haben, weil ja, du gehst raus und gibst immer 100%, ist als Spieler normal, und wirst dann dafür kritisiert, wenn mal ein Fehler passiert. Und ich glaube, das ist das zu, ja, einfach anzunehmen und zu sagen, okay, es zählt eigentlich nur, was die Trainer sagen, was die Manager sagen, was mit deinen Mitspielern passiert. Das ist auch nicht so leicht und in Toronto natürlich extrem, extrem schwierig, das auszublenden.
Was man natürlich auch nochmal ansprechen muss, ganz klar, Corby, das hast du mir, glaube ich, mal in dem Gespräch für die Dump and Chase erzählt, weil wir alle denken ja, oder viele in Deutschland denken ja, in Toronto, da muss doch die Stimmung in der Arena mit die beste sein in der kompletten Liga, weil du hast eine absolute hingebungsvolle Fanbase, für die ist Eishockey Religion, die Maple Leafs an sich sind Religion, du hast da oben Marketingkampagnen mit Maple Leafs Forever und ich muss selber sagen, aus meinen Erfahrungen, also ich war zweimal bei einem Spiel in Toronto und war ehrlich gesagt ein wenig negativ enttäuscht, wenn man das so sagen kann, weil die Stimmung war eigentlich nicht so ekstatisch, wie ich es jetzt erwartet hätte. Und das Ganze hat einen Grund, das fand ich hochspannend, vielleicht kannst du uns den nochmal verraten, Corby.
Ja, das Ding ist halt, man sieht es ja in den Playoffs immer, eigentlich sind die wahren Fans stehen meistens immer draußen vor der Halle und schauen auf dem Big Screen, auf Maple Leaf Square die Spiele an. Das sind aber die Leute, die Tickets sind so unfassbar teuer. Das ist einfach ein Businessmodell in Toronto. Und du hast viele Businessleute, die eigentlich nur dahin gehen, jetzt nicht nur um Eishockey zu schauen, sondern um Business Deals abzuschließen. Die werben sogar dafür, also damals war es noch so, wenn du in dem Businessbereich warst, dass am Fernseher lief eine Werbung, komm doch ins Air Canada Center war es damals noch und mit deinen Businesspartnern und rede über Deals, bla 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 und nebenbei spielen die Maple Leafs. Also es war immer nur so ein Beiprodukt und du kommst ja auch raus zum zweiten Drittel und die halbe Halle ist leer. Zum dritten Drittel ist genau das Gleiche, weil die alle noch in den Businessbereichen sind und essen und trinken und was weiß ich. Und dann so nach 10 Minuten, wo das Spiel dann schon wieder läuft, dann wird langsam die Halle wieder voll. Aber die Stimmung ist halt, ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil der Sport unglaublich geliebt wird dort und auch die Mannschaft eigentlich unglaublich geliebt wird. Aber halt die Leute, die im Stadion sind, eigentlich hauptsächlich dafür da sind, einfach, ja, Entertainment zu haben und, da jetzt nicht dieses Herzblut mit, ja, wie du es in anderen Stadien dann hast, dieses Herzblut mit reinzubringen in die Anfeuerungen und auch in die Stimmung oder so. Und deswegen kann es halt wirklich passieren, dass die relativ schnell das Pfeifen anfangen.
Unfassbar. Also
Ich glaube aber auch einen wichtigen Punkt, warum ich zum Beispiel auch, wenn du dir die vergangenen, sag ich jetzt mal, Zahlen anschaust, wenn die NHL nach Deutschland kommt, warum das hier auch in Wirklichkeit meiner Meinung nach nicht so wirklich funktioniert, sind die Preise. Ich glaube nicht, dass sich ein deutscher Eishockey-Fan vorstellen kann, was es kostet, in Toronto zum Eishockey zu gehen. Da als einzelne Person bist du von mir aus dein Auto geparkt hast, bist du, was weiß ich, also unter $200 brauchst du da nicht anfangen zu denken. Und dann sitzt du unterm Dach. Also das glaube ich, das sind so Sachen, die sind für den einen oder anderen europäischen Eishockey-Fan wirklich schwer zu verstehen und haben natürlich 100% dann eben mit der Stimmung zu tun. Weil bei uns in Europa siehst du, dass die Stimmung kommt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend in dem Sinne, aber die Stimmung kommt von den billigsten Plätzen in der Halle und das sind die Stehplätze. Und da kommt deine Stimmung her, weil das einfach bei uns im europäischen Sport, nicht nur im Eishockey, sondern im europäischen Sport allgemein so eine Tradition hat und eine Kultur hat. Und diese Kultur gibt es halt in Nordamerika nicht. Und das ist auch für europäische Spieler, wenn die jung bist, klar, inzwischen weiß jeder, auf was er sich einlässt. Also nochmal, zu meiner Zeit gab es kein Internet, kein gar nichts. Ich bin da rübergegangen, ich habe auch nicht gewusst, was ich zu erwarten habe. Und dann spielst du dein erstes Spiel vor 16.000, 17.000 Leuten und hörst keinen Mucks und denkst ja auch, sag mal, was ist denn hier los? Passiert hier irgendwann mal was? Also es ist ein komisches Gefühl. Es ist schön. Inzwischen sind die Leute darauf vorbereitet. Es gibt auch Hallen inzwischen in Nordamerika, in der NHL, wo das ein bisschen anders geworden ist. Ja, Columbus zum Beispiel ist für mich so eine Arena, sehr, sehr, sehr junges Publikum mit einer wirklich guten Stimmung, wenn die Mannschaft gut spielt, aber es ist schon ein Riesenunterschied zum europäischen Sport allgemein und vor allem auch zum Eishockey.
Wie war denn dann eigentlich der Tapetenwechsel, weil der war ja dann doch recht extrem für dich, Corby, von Toronto, also wirklich polemische Medien, eiskalt im Winter, also im Endeffekt, du hast deine Handschuhe und Mütze einfach da gelassen und hast dann auf der anderen Seite Westküste Anaheim einfach mal die Flipflops ausgepackt und bist in einer Palmenallee in den Honda Center gelaufen. Also wie krass war dann plötzlich der Wechsel zu den Ducks und welchen Stellenwert hatte das Eishockey da?
Ja, erstmal war es extrem. Das war wirklich auch die ersten Trainingseinheiten. Da hast du dann schon gesehen, warum die eine Mannschaft ganz oben steht in der Tabelle und die andere Mannschaft, dass wir relativ weit unten waren. Also die Trainingsintensität war unfassbar hoch. Das war teilweise wirklich, habe ich mich schwer getan mitzuhalten am Anfang. Gewöhnt sich natürlich auch schnell dran, aber es war für mich wirklich auch nochmal, hast du gesehen, was damals war es ja wirklich so, dass dieser West Coast Trip, LA, San Jose, Anaheim damals, die drei Mannschaften, das waren ja wirklich brutale Alpha-Tiere in der Liga und das waren wirklich drei Spiele. Da wurde es, also das Vorchecking war hart, das war eine große Mannschaft, schwere Mannschaft, schnelle Mannschaft, die haben dich wirklich in die Ecken getrieben. Es hat als Gegner wenig Spaß gemacht, vor allem wenn du von der Eastern Conference rübergeflogen bist. Das war immer der Horrortrip eigentlich, weil alle drei Mannschaften unglaublich gut waren und vorne mitgespielt haben und die haben einfach Eishockey gespielt, das hat wehgetan. Deswegen hat LA auch sehr, oder auch Anaheim, lang erfolgreich gespielt, San Jose genauso. Mittlerweile hat sich das Eishockey ein bisschen gewandelt. Die Eastern Conference ist immer noch ein bisschen mehr High-Flying vielleicht manchmal. Die Western Conference ist ein bisschen mehr Defense, ein bisschen härterer Vorcheck. Aber es war früher noch extremer und dann dahin zu kommen, mitzutrainieren gegen so Riesen wie ein Getzlaff, auch Perry, das sind körperlich so unglaublich, Maroon damals noch, Bileski und wie sie alle heißen, das waren Spieler, das hat wehgetan, gegen die zu verteidigen. Und das war halt ganz anders. Das war so der erste Eye-Opener und natürlich auch der ganze Lifestyle. Du hast auch gemerkt, da ist natürlich interner Druck, die Erwartungshaltung war intern natürlich hoch. Aber es war alles viel entspannter. Wir hatten nicht 60 Leute nach dem Training in der Kabine mit 10 Kamerateams und Reportern, sondern wir hatten halt einfach 6 und 3 davon haben für die Organisation gearbeitet. Da waren wenig kritische Fragen. Da lief es auch gut. Du hast gemerkt, wenn du aus der Kabine rausgegangen bist nach Hause, du musstest nicht die ganze Zeit an Eishockey denken. Das war nicht die ganze Zeit allgegenwärtig, sondern du konntest dich auch, wenn du mal 3 Spiele in Folge verloren hast, was auch in Anaheim passiert ist, hast du relativ schnell den Turnaround geschafft, weil du nicht in diesen Strudel reingekommen bist von Negativität, der dann von außen auch noch reingetragen wird. Da wurde dann einfach diszipliniert weitergearbeitet. Intern wurde es aufgearbeitet, die Fehler angesprochen und dann hast du relativ schnell den Turnaround geschafft und dann auch wieder 6 Spiele in Folge gewonnen, weil die Qualität natürlich auch da war dazu, aber auch das Außenrum halt viel ruhiger war, das Umfeld, der Lifestyle war mega. Wie du gesagt hast, kannst du mit Flipflops in die Kabine gehen jeden Tag. Und kannst wirklich abschalten, wenn du aus der Kabine rausgehst und Sachen weg vom Eishockey machen. Und das war in Toronto halt einfach schwer, weil du dieses Maple Leafs immer um dich rum hattest. Und ja, aber es war natürlich für mich, ich bin da hingekommen, wo ich getradet wurde, komplett neue Mannschaft. Meine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, erster war in der Western Conference. Und das Lustige ist ja, die haben in dieser Trade-Deadline, glaube ich, die komplette Verteidigung ausgetauscht. Also muss man sich auch mal vorstellen. Also die waren erster in der Western Conference und haben, glaube ich, 4 Verteidiger weggetradet und 5 neue geholt. Und das war schon unfassbar, weil natürlich waren dann auch ein paar neue Spieler dabei, mit denen du schnell, das sind so die ersten Spieler, mit denen du eigentlich wieder so diesen Kontakt hast, als auch getradet, weil du quasi im selben Boot sitzt. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich nach einer Woche, 10 Tagen da gefühlt in Ennerheim, weil die Mannschaft wirklich so gut intakt war und super coole Typen hatte, dass ich mich dann nach 1, 2 Wochen wirklich gefühlt habe, als wäre ich schon 2 Jahre da. Und die haben mich super aufgenommen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit den Jungs aufs Eis zu gehen. Und es ist wirklich schon, ich bin schon so einer, der daran glaubt, dass du durch harte Arbeit auch auf dem Eis und auch auf Eis den Standard so hoch setzt, dass du auch zusammen viel mehr Spaß haben kannst, wenn du das hast. Und weil es, ich bin so jemand, der, wenn du vom Eis gehst und hast ein hartes Training gehabt, diese Glückshormone, die du dann ausschüttest, so blöd wie sich's anhört, aber das macht was miteinander als Mannschaft. Du battlest im Training, die Zweikämpfe, die du hast. Und so, das ist halt diese Competition, die du brauchst, innerhalb, intern auch, um dann in den Spielen noch besser zu performen und den Gegner out zu performen, sag ich mal. Und das hatten wir in Anaheim einfach. Ich war davon überzeugt, dass wir in dem Jahr Stanley Cup gewinnen, weil ich da hingekommen bin. Und das war unglaubliche Kultur, unglaublich hoher Standard. Sind dann auch gegen Chicago erst in Spiel 7 im Konferenzfinale ausgeschieden. Und ich hatte kein einziges Spiel gemacht. Also da gab es ja auch Phasen, wo die zu mir gesagt haben, bist du bereit für ein erstes Spiel? Und dann am nächsten Tag nach dem Morning Skate, also ja doch nicht, der GM will doch, dass ein anderer Verteidiger spielt. Dann warst du wieder raus, bevor du überhaupt drin warst. Und stehst du auf der Lineup drauf, vorm Morning Skate an der Tafel, und dann nehmen sie sich nach dem Morning Skate wieder raus, weil der GM entscheidet, nee, er spielt doch ein anderer. Und das sind halt so Momente, die musst du schon abkönnen, aber mir hat es einfach so viel Spaß gemacht, in der Mannschaft zu spielen oder beziehungsweise nur mitzutrainieren. Das hat mich schon auf ein Level nochmal gehoben, das mich auch als so nur durch Training schon viel besser gemacht hat. Ich hatte das Privileg, da mit Scott Niedermeyer zusammenzuarbeiten. Das war für mich dann eh das höchste der Gefühle, weil der dann Player Development war und der dann auch die Spieler, die nicht gespielt haben, haben wir viel mit dem gemacht. Da haben wir auch mal 3 gegen 3 gespielt oder so, und der hat mitgespielt und der war wohl auch der beste Spieler. Und das war halt Wahnsinn einfach. Für mich war das einfach, klar, so blöd wie der Trade gelaufen ist, von Top 4 Verteidiger in Toronto zu, ja, Nummer 7, 8 in Anaheim, wo ich gar kein Spiel mehr gemacht habe. Aber mir hat es Spaß gemacht, mit der Mannschaft zu arbeiten im Training, jeden Tag in die Kabine zu kommen. Und das habe ich auch, glaube ich, ganz gut vermittelt dann als Spieler und als Mensch in der Kabine, dass ich halt versucht habe, positiv zu sein, auch wenn es für mich schwierig war. Aber ich wusste, dass die Mannschaft eine Chance hat zu gewinnen. Und dafür wollte ich halt dann meinen Teil beitragen. Und wenn es nur ist, dass ich ein guter Teammate in der Kabine bin, im Training hart arbeite und mich selber so vorbereite, dass wenn ich reinkommen sollte, dass ich bereit bin. Und das, ja, das hat schon Spaß gemacht auch.
Über die Anaheim Ducks werden wir im Laufe dieser Episode natürlich auch noch zu sprechen kommen, wenn wir schon jemanden dabei haben, der ja für Anaheim gespielt hat, auch auf Nashville. Zu denen ging es ja dann auch noch, was natürlich auch ein super Standort auch nochmal ist in Music City. Also Ducks und Predators haben wir in Kürze noch. Wir müssen aber erstmal über die ersten Trainerentlassungen noch sprechen. In der laufenden Saison, es hat in der Woche oder beziehungsweise in der Vorwoche, wir haben ja heute Montag, hat es ja direkt zweimal gekracht in der National Hockey League, das Top-Thema schlechthin. Die Boston Bruins haben sich von Trainer Jim Montgomery getrennt und dadurch für ordentlich Aufregung gesorgt und diese Trainermühle so ein bisschen ins Rollen gebracht. Es übernimmt jetzt erstmal Joe Sacco, und ich würde vorschlagen, wir bleiben erstmal bei den Boston Bruins, bevor wir dann auf den weiteren Weg von Jim Montgomery schauen. Ich muss erstmal Stefan Nussdorf fragen, der ja auch Sportdirektor ist, also sprich auch Trainer einstellt und sie entlassen kann. Deine Meinung dazu? Entlassung Jim Montgomery zu früh, zu spät, genau richtig oder absolut falsch? Ich meine, sein Record war ja sehr, sehr gut.
Oh, jetzt muss ich ja hoffen, dass nicht die falschen Leute zuhören, wenn ich das jetzt sage. Aber, also ganz ehrlich, Jim Montgomerys Bilanz in Boston lag, glaube ich, bei 75% gewonnene Spiele. Ich glaube, also wenn ich jetzt nicht lüge, war es 180 gewonnene, 40 verlorene oder sowas. Und dann stellst du,
120, ja,
oder
120
120, sorry,
Siege.
120, 120 Siege, 40 Niederlagen, President's Trophy Rekord aufgestellt. Alles hin und her mit einer Mannschaft, die ihre zwei besten Mittelstürmer verloren hat, sie nicht wirklich ersetzt hat. Da musst du dir dann schon mal irgendwann die Frage stellen und sagen, ja gut, was soll er denn machen? Also was genau wird denn verlangt von einem Trainer der Boston Bruins, um seinen Job behalten zu dürfen? Kann ja die Antwort eigentlich nur sein, er muss den Stanley Cup gewinnen, sonst hast du keine Chance, weil anders kann ich das jetzt nicht beurteilen, außenstehend. Sicherlich bin ich bei den Gesprächen nicht dabei. Ich bin auch nicht in der Kabine. Ich weiß auch nicht, wie die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft ist. Aber nur von außen sich das Ganze anzuschauen, muss ich natürlich sagen, okay, also ich glaube, wenn es meine Mannschaft wäre, wenn ich der Geldgeber bin, würde ich mir schon mal ganz genau Gedanken machen jetzt, wie genau es dort weitergehen soll. Weil wenn ich einen Trainer mit so einer Bilanz rauswerfe, die Spieler, die er verloren hat aufgrund von Alter und sonst irgendwas, nicht wirklich ersetzt hat, würde ich dann irgendwann schon mal das Gespräch mit meinem Manager suchen und sagen, du, erklär mir bitte mal ganz kurz deinen Plan hier. Es ist schwer zu beurteilen, also es ist schwer anders zu sehen für mich von außen. Wie gesagt, nochmal, ich bin nicht dabei bei den Gesprächen, ich kenne die Beziehungen nicht, ich weiß nicht die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird, aber der Fakt, dass Jim Montgomery 5 Tage später einen neuen Job in der NHL hat mit einem 5-Jahres-Vertrag, zeigt, glaube ich, schon, dass seine Qualität als Trainer relativ unbestritten ist. Und von daher ist das schwer nachzuvollziehen für mich.
Zumal die Boston Bruins ja auch den Vorgänger schon ja etwas unerwartet rausgeschmissen haben mit Bruce Cassidy. Der hatte damals auch eine Punkteprozent von 67,2 und 61,4 Win Percentage. Den haben sie ja dann, bevor Montgomery quasi übernommen hatte, auch schon rausgeschmissen. Also das hat auch schon für Aufsehen gesorgt. Ne?
Bruce kenne ich zum Beispiel persönlich. Der war ein Mannschaftskollege von mir zu meiner Zeit in Kaufbeuren. Er war Trainer in der IHL, habe ich im All-Star-Spiel für ihn gespielt, alle diese Sachen, also ich kenne ihn. Und beim Bruce Cassidy war es damals so, dass er relativ lange in Boston gearbeitet hat und der Bruce vom Typ her auch jemand ist, der, ich will jetzt nicht sagen, nicht schwierig ist der falsche Ausdruck, aber der nach einer gewissen Zeit kann die Zusammenarbeit schon schwierig werden mit ihm. Er ist unglaublich fordernd als Trainer. Ich glaube, er hat inzwischen dazugelernt, aber war zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht unbedingt kompromissbereit. Und die Spieler haben sich einfach weiterentwickelt, haben sich verändert und okay, da war dann die Zeit mehr oder weniger abgelaufen, sage ich jetzt mal. Jim Montgomery war gerade mal 2,5 Jahre in Boston und was jetzt für mich noch dazu kommt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Mannschaft steht bei 500. Die haben 8 Spiele gewonnen, glaube ich, 8 verloren zu dem Zeitpunkt, wo er gefeuert worden ist. Und wenn ich mir den Kader der Boston Bruins anschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, was die Erwartungshaltung ist. Weil ich, ehrlich gesagt, die Boston Bruins für keine besonders gute Mannschaft halte. Eine Mannschaft, die natürlich gut genug ist, sage ich jetzt mal, um die Playoffs zu kommen. Aber mit dem Stanley Cup hat die Mannschaft nichts zu tun.
Ja, würde ich auch sagen, ganz klar. Und wir müssen ja auch mal aus Spielersicht, deswegen auch gleich noch die Frage an Corby. Die Spieler haben sich ja selbst in die Verantwortung genommen, ne? Also in den Interviews, Brad Marchand hat das auf sich geladen, David Pastrnak hat gesagt, ja, da sind wir auch mit Schuld. Es sind aber vor allem auch die Leistungsträger, die so ein bisschen schwächeln, ne? Also Marchand steht bei 15 Scorerpunkten, Zacha bei 7, McAvoy auch bei 7, Charlie Coyle bei 5. Auch die Neuzugänge funktionieren nicht wirklich mit Zadorov und mit Lindholm. Wie nimmst du das als Spieler auf, Corby, wenn sowas passiert? Also du hast einen Trainer, nachdem offensichtlich die halbe Liga her ist. Ich bin mir sicher, er hat ja auch andere Angebote als St. Louis. Und der wird dann so schnell vor die Tür gesetzt. Was macht das mit der Mannschaft?
Ja, ich glaube, es ist das Schwierige natürlich, wenn man das alles so hört. Wie gesagt, ich sitze auch nicht in der Kabine drin. Also vielleicht war das auch nicht mehr so die prickelndste Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du so eine erfolgreiche Zeit hast und auch wenn man die Interviews dann hört von den Spielern, das hat sich jetzt nicht so angehört, dass sie alle da jetzt sich hinstellen und lügen oder so, sondern ich glaube, dass da schon ein gutes Verhältnis da war zwischen Mannschaft und Spieler, weil du eben auch eine Zeit lang erfolgreich warst, deswegen ist es wirklich schwer als Mannschaft, wenn du einen Trainer hast, an den glaubst du, an das System glaubst du, mit dem kommst du gut klar, der macht alles für die Mannschaft, dass die Mannschaft erfolgreich sein kann. Ich glaube wirklich, dass da, wie der Usti das gesagt hat, dass ich da auch als Owner da die eine oder andere Frage ans Management stellen würde, weil ich sehe es auch so, dass Boston jetzt keine Mannschaft ist, die wirklich, klar, du kannst es nie sagen, wie sich das entwickelt, aber um den Stanley Cup sehe ich die jetzt auch nicht. Da sind einfach zu viele Mannschaften, speziell auch in der Eastern Conference, die ich vor denen sehe. Die haben sich halt auch im Sommer keinen Gefallen getan mit der ganzen Sache mit dem Swayman, was sich da ewig lang hingezogen hat. Dann sind sie ja auch GM und President of Hockey Operations, glaube ich, öffentlich in die Presse gegangen und haben so ungefähr, ja, sie wüssten, was waren es, 68 Millionen Gründe, warum sie es unterschreiben würden oder so. Ich glaube, so war die Aussage.
Richtig.
Und das sind also Sachen, das wirft schon was in die Mannschaft rein, wenn du sowas liest. Da geht es um einen Spieler mit, also einen Teamkameraden, mit dem du eine erfolgreiche Saison gespielt hast die Jahre davor. Dann traden sie den anderen Torhüter, mit dem es auch gut, klar, Salary Cap Gründe, nach Ottawa. Du hast eine funktionierende Mannschaft natürlich so ein bisschen auseinandergerissen oder auch teilweise auseinanderreißen müssen. Tust dir keinen Gefallen mit dem ganzen Theater, mit dem Swain denn dann. Ich glaube schon, dass es innerhalb der Mannschaft so ein bisschen arbeitet. Ob dann der Trainer das Problem ist, er ist halt einfach in dem Moment wie das schwächste Glied. Drüben ist es eigentlich schon so, dass dann versucht wird, über Trades vielleicht die Mannschaft aufzurütteln, oder da vielleicht mal was zu versuchen, andere Stellschrauben zu drehen. Und der Trainer ist eigentlich immer einer, der relativ lange Leine hat, speziell wenn er so erfolgreich ist. Also ich kann das auch von außen schwer nachvollziehen, wie man das machen kann. In Dallas ist ja damals auch eigentlich gut gelaufen mit Jim Montgomery. Dann kam ja leider bis zu Tage, dass er da ein bisschen Probleme hatte, off-ice, sag ich mal, sich da zusammenzureißen, ist aber auch relativ schnell wieder in Boston auf die Beine gekommen und hat da einen unglaublichen Job gemacht. Also es ist wirklich schwer nachzuvollziehen und ich sehe es wie der Usti, wie gesagt, als Owner würde ich auch mal Fragen stellen, wohin soll der Weg eigentlich gehen? Weil, ja, ich glaube, so tief in der Organisation, jetzt auch in den Miners, haben sie jetzt auch nicht vorgebaut, weil die ja immer sehr viel Win Now sind, eine Win Now Organisation, da wenig Zeit ist für ein Rebuild. Und wenig Geduld auch, aber ja, es ist eigentlich schwierig und deswegen bin ich gespannt, wie sich das da entwickelt.
Ja, ich habe an dich, Stefan, auch gleich noch eine Frage. Welche Rolle spielt denn tatsächlich dann das Management? Also General Manager Don Sweeney jetzt, um ihn mal konkret anzusprechen. Ich habe mir mal die letzten 7 Drafts angeschaut. Ich meine, da ist er natürlich hauptverantwortlich als GM. Und seit 2018 ist nicht ein einziger Spieler wirklich eingeschlagen. Der letzte, der das geschafft hat, war Jeremy Swayman, der aktuelle Torhüter. Das war 2017 in der 4. Runde, 111. Stelle. Und was jetzt gerne auch von vielen Kritikern rangenommen wird, ist der Draft 2015. Der steht so ein bisschen symbolisch dafür, wie viele schlechte Entscheidungen die Boston Bruins alleine in diesem Draft-System getroffen haben. Die hatten damals 3 Erstrunden hintereinander. 13. Stelle Jakub Sporil, 14. Stelle Jake DeBrusk und 15. Stelle Zach Senyshyn. Der spielt jetzt mittlerweile bei den Schwenninger Wild Wings in der DEL. Und danach waren Spieler noch dabei oder wären dabei gewesen wie Matt Barzell, New York Islanders, Kyle Connor, Winnipeg Jets, Thomas Chabot, Ottawa Senators, genau, Joel Eriksson Ek, Brock Boeser, Travis Konecny, Sebastian Aho. Also die Liste ist lang und dann selbst in der zweiten Runde, wenn du sagst, haben wir dann dreimal irgendwie nicht gut gegriffen. Da haben sie dann Jakob Forss Backer Karlsson ausgewählt an Stelle 45 und danach wären noch Spieler da gewesen wie Roope Hintz, Winston, Jonas Siegenthaler, Anthony Cirelli. Also man fragt sich dann schon, welche Rolle das Management spielt. Stellst du dir die Frage auch, Stefan?
Ja und nein, weil ich da natürlich ja in dem Sinne Management ein bisschen verteidigen muss und sagen muss, der Draft ist halt nun mal keine Wissenschaft in dem Sinne, so sehr wir das alle auch immer probieren und so sehr sich das Ganze weiterentwickelt, was die Analyse angeht und die Wissenschaft und alle diese Dinge. Aber Fakt ist, dass du 18-jährige junge Männer draftest und erwartest zu wissen, was in den nächsten 12, 15 Jahren mit ihnen passiert. Und das ist nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite muss ich natürlich dazu sagen, wenn dir das 8, 9, 10 Jahre hintereinander passiert, dann musst du dich natürlich gefallen lassen, Fragen gefallen lassen, und musst sagen, okay, das ist nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es aber eine andere Statistik, die du auch nicht vergessen darfst. Und das ist, glaube ich, dass seit 2010 keine Mannschaft in der NHL mehr Spiele gewonnen hat als die Boston Bruins. Das ist ein Fakt. Von daher ist halt die Frage genau, was siehst du als Erfolg und was nicht? Und die Anforderungen in Boston sind natürlich sehr, sehr hoch und das zeigt ja die jetzige Situation. Wenn der Erfolg in den Playoffs nicht da ist und du nicht das Gefühl hast, du kannst den Stanley Cup gewinnen, dann werden Veränderungen vorgenommen. Und selbst ein Trainer wie Jim Montgomery mit 75% gewonnener Spiele verliert seinen Job. Sind diese Erwartungen aber realistisch? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich das Management im Augenblick stellen muss oder gefallen lassen muss, auch von außen, dass die Frage halt kommt, ja gut, ihr werft euren Trainer raus, weil ihr bestimmte Ziele habt, aber sind diese Ziele realistisch? Ich glaube es nicht. Ich glaube, der Corby ist da bei mir. Ich sehe die Boston Bruins einfach nicht als eine Mannschaft, die gut genug ist, um den Stanley Cup zu gewinnen. Und was auch dazu kommt, ist der Fakt, dass die Boston Bruins waren immer eine extrem, ja, wie soll ich das sagen, ruhige Organisation. Du hast eigentlich nie irgendwas gehört. Es ist nie irgendwas vorgefallen. In der Presse gab es eigentlich grundsätzlich keine Diskussionen, was die Boston Bruins angeht. Du hattest natürlich auch eine Kabine mit Zdeno Chara und Patrice Bergeron, da ist nichts passiert. Und jetzt auf einmal liest du fast jede Woche irgendwas über die Boston Bruins. Natürlich ganz angefangen mit der Situation mit Jeremy Swayman. Und für mich jetzt wieder als Außenstehender war die Situation mit Cam Neely schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sie hat gezeigt, was dass sich was verändert hat, dass die Situation anders ist. Wenn dich dein Präsident mehr oder weniger öffentlich so anzählt und sagt, ja gut, ich hätte 64 oder 68 Millionen Gründe, warum ich jetzt mitspielen würde, sowas vergessen Spieler nicht. Das darf man immer nicht, die Spieler vergessen sowas nicht. Und die Spieler halten zusammen als Mannschaft. Jeder Spieler ist im Endeffekt froh darüber, wenn Jungs große Verträge unterschreiben. Die sind alle im selben Geschäft. Und wenn du dann öffentlich angegriffen wirst von deiner Organisation für was eigentlich nur dein gutes Recht ist, sage ich jetzt mal, dir den bestmöglichen Vertrag rauszuholen, dann kreiert das auch eine Situation, die auch in der Kabine für Unmut sorgen kann. Von daher, ja, also ich glaube, die Boston Bruins haben einiges an Arbeit vor sich. Ich glaube, die Boston Bruins sind auch eigentlich eine relativ alte Mannschaft, was ihre Leistungsträger angeht. Und ich glaube, es wird Zeit für ein Rebuild, muss ich ganz ehrlich sagen.
Joe Sacco übernimmt jetzt dort erstmal als Interimslösung, also viel Erfolg auf jeden Fall dabei. Hat Erfahrung als NHL-Headcoach, 4 Jahre bei der Colorado Avalanche von 2009 bis 2013. Und er ist auch ein Mann, der Stallgeruch hat. Die letzten 11 Jahre war er schon Assistenztrainer bei den Boston Bruins. Er wurde sozusagen jetzt in diese Headcoach-Rolle befördert. Wir müssen auf Jim Montgomery nochmal schauen. Der jetzt entlassen wurde in Boston, hat nur 5 Tage, nachdem er gefeuert wurde bei den Bruins, als Trainer bei den St. Louis Blues unterschrieben. Also da ging's richtig schnell. Die Blues haben derweil Drew Bannister gefeuert. Der ja konnte sich eigentlich nicht mal eine komplette Saison beweisen, der hat keine 82 Spiele coachen dürfen, was auch hart ist, muss ich wirklich sagen. Und damit auch interessant, haben alle 3 Jack Adams Award Finalisten 2023, also das ist der Trainer der Saison Award, das war Montgomery, Lindy Ruff und Dave Hextall, wurden alle mittlerweile schon entlassen, also das finde ich schon mal krass. Und wie gesagt, und auch dieser Trainerwechsel jetzt in St. Louis hat mich auch überrascht. Klar, er hat Stallgeruch, Montgomery war da schon von 20 bis 22 Trainer dort, also er kennt Club und Umfeld. Aber wie gesagt, dass du jetzt Bannister rausschmeißt, der jetzt eine 9-12-1 Bilanz in dieser Saison hatte, war schon auch hart. Deswegen, Corby, auch da dieselbe Frage wie eben in Boston jetzt auf St. Louis gedreht. Was denkst du dir als Spieler, wenn du zu so einem frühen Zeitpunkt und in Klammern, die Blues sind jetzt ja eigentlich auch kein typischer Playoff-Contender, oder? Was denkst du dir als Spieler, wenn plötzlich so ein Hammer kommt?
Ja, es ist allgemein irgendwie schwierig. Irgendwie hat sich so ein bisschen gedreht auch da drüben, was ich vorher angesprochen habe, dass normalerweise immer versucht wird oder versucht wurde in meiner Zeit drüben, wirklich bis aufs Letzte in der Mannschaft Veränderungen herzuführen, um da irgendwie ja was zu kreieren, dass vielleicht irgendwie ein Spark kommt, dass du sagst, okay, jetzt können wir irgendwie einen Turnaround schaffen, dass wir vielleicht in die richtige Richtung gehen oder dann wird da ein Trade gemacht oder du holst Spieler rein, wo du sagst, auch ein bisschen Risiko gehst und vielleicht Spieler, die nicht so gut funktionieren, werden weggetradet, dass das eigentlich immer so als erstes probiert wurde von den GMs, die ich kenne und auch in der Zeit, wo ich drüben war und der Trainer eigentlich so der letzte Strohhalm war. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass eher so immer einer der ersten mittlerweile, der dann gehen muss. Auch in St. Louis ist es schwer. Die haben damals den Stanley Cup gewonnen, das ist jetzt auch nicht ewig lang her. Damals war es ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, ich sehe die Mannschaft jetzt, wie du gesagt hast, auch nicht so stark, weil die Western Conference auch Mannschaften hat, die sind einfach meilenweit voraus. Also wenn du jetzt Colorado, Vegas auch anschaust, Winnipeg, die da durchmarschieren bisher, Ich sehe halt nicht, was ist der Anspruch und in welche Richtung soll es bei solchen Organisationen gehen. Es ist nicht so, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch, habe ich so das Gefühl. Wo du dann merkst, es ist kein richtiger Rebuild da, weil halt vielleicht damals in der Vergangenheit viele Sachen nicht so gelaufen sind, wie man sich vorgestellt hat, oder man hat versucht, direkt zu gewinnen, hat viele Trade-Picks oder Picks weggetradet, so erste, zweite, dritte Runde, die sich am meisten dann rausstellen, dass vielleicht was draus werden kann. Und jetzt hast du so ein bisschen so ein schwarzes Loch und irgendwie geht nichts vorwärts. Deine Leistungsträger werden älter oder die Leistungsträger, die du dir vorstellst, die in die Rollen reinschlüpfen sollen, entwickeln sich nicht so, weil es natürlich auch schwer ist, wenn du viel verlierst, ja, dass sich das so gut entwickeln kann. Und wenn du auch nicht die Leute da hast, die das so ein bisschen, die älteren Spieler vielleicht, die früher wie der Chara, Bergeron, Krejci in Boston, die das alles so ein bisschen geleitet haben, und auch diese jüngere Generation, wie auch der Marchand damals mit dem Pastrnak, die Jungs, die dann hochgekommen sind, ein bisschen angeleitet haben, auch in diese Kultur, die sie da geschaffen haben, reingebracht haben und das weitergegeben haben. Wenn das halt irgendwie wegfällt, und dann wird es halt schwer, dass du nachhaltig irgendwie erfolgreich bist. Und deswegen ist auch ein St. Louis das Fragezeichen, in welche Richtung soll es gehen, was ist der Anspruch, und ja, was wird dafür gemacht? Und ich finde das so ein bisschen klar. Es war klar, dass irgendeine Mannschaft den, in Anführungszeichen, Panikbutton drücken wird, wenn so ein Trainer wie der Montgomery auf den Markt kommt. Ich hatte eigentlich eher mit Detroit gerechnet, wo ich es gehört habe. Aber bei St. Louis, ich weiß es nicht, vielleicht schafft es ja der Jim Montgomery jetzt, das komplett umzudrehen. Das kann natürlich auch sein, dass sie eigentlich eine gute Mannschaft haben und das System hat vielleicht nicht gepasst zu den Spielern, die du hast, oder die Spieler nicht zum System, je nachdem, wie man es sehen will. Aber das kann natürlich auch sein. Aber ich sehe es halt irgendwie so, dass der Geduldsfaden, der früher sehr lang war, wo ich das Gefühl hatte, im Managementbereich in der NHL, ist ein bisschen kürzer geworden zum Trainer. Und irgendwie ein bisschen schade, aber ja, man wird sehen, was da draus wird. Aber in St. Louis, wie gesagt, das ist die Frage, in welche Richtung soll es gehen, genauso wie in Boston.
Also, ich glaube, ein Grund, warum, wie du sagst, Corby, warum der Geduldsfaden, warum viel schneller mit dem Trainer inzwischen da die Veränderungen vorgeführt werden, ist, glaube ich, einfach viel, viel schwerer geworden in der NHL, diese Veränderungen, wie du sie ansprichst, diese Trades, es gibt ja kaum noch wirkliche Hockey-Trades heutzutage aufgrund der vertraglichen Situationen. Die Spieler verdienen unfassbar viel Geld. Die meisten Spieler, ich meine, das gab es früher überhaupt nicht, aber viele Spieler, die langfristige Verträge unterschreiben, haben sogenannte No-Movement-Clauses, No-Trade-Clauses. Du kannst diese Veränderungen, die es früher gab, also ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit in Washington gab es dann halt mal einen Trade mit vier Mann so ungefähr. Da sind dann ein Starting Goalie, dein Top Center und alles, die waren dann weg und sind vier neue gekommen, um diese Veränderungen zuzuführen. Und diese Trades, diese Hockey-Trades gibt es einfach nicht mehr aufgrund der vertraglichen Situation. Dadurch, glaube ich, ist wie sagt man so schön, die Shelf Life, also die Lebenszeit der Trainer ist viel, viel kürzer geworden. St. Louis, da muss ich jetzt auch, ja, kritisch wieder sagen, also, das Interview, das ich danach mit Doug Armstrong gehört habe, wo er mehr oder weniger gesagt hat, ja gut, wenn ein Trainer wie Jim Montgomery auf den Markt kommt, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu reagieren. Das finde ich ein bisschen unfair, Drew Bannister gegenüber. Also das zeugt eigentlich von sehr wenig, meiner Meinung nach, sehr wenig Respekt für Drew Bannister, und sehr, sehr wenig Vertrauen auch in die Arbeit, die er geleistet hat oder vielleicht noch hätte leisten können, wenn du sagst, ja gut, ich habe zwar einen Trainer, alles wunderbar, aber wenn der auf den Markt kommt, muss ich natürlich sofort zuschlagen. Das fand ich ein bisschen, ja, respektlos gegenüber Drew Bannister und hätte ich mir jetzt vielleicht von Management-Seite ein bisschen eine andere Wortwahl gewünscht in dem Sinne.
Also ich verstehe, was ihr beide sagt, insbesondere auch die Ansprüche, ne? Ich meine, St. Louis war Stanley Cup Champion 2019 und hat seitdem eigentlich jedes Jahr aufs Neue eine schwere Zeit. Sie haben nur eine einzige Playoff-Serie seitdem auch gewinnen können und waren jetzt zweimal in Folge auch nicht in den Stanley Cup Playoffs dabei. Und ich meine, wenn du dann auf Rang 6 stehst in dieser eigentlich sehr, sehr starken Central Division, die Corby auch schon angesprochen hat, bist gleichzeitig aber auch nicht der typische Rebuilder, dass du sagst, ich habe schon alles gedroppt, was ich habe und Hauptsache Draftpicks, dann, ja, weiß ich auch nicht, geht da die Schere dann doch sehr, sehr weit auseinander. Lass uns nochmal Richtung Westen schauen, zu deinem Ex-Club, Corby, zu den Anaheim Ducks, weil die sind ein klassischer Rebuilder. Allerdings muss man im Falle von den Ducks mittlerweile auch fragen, wird es ein Rebuild forever? Ich meine, sie haben jetzt 6 Jahre in Folge die Stanley Cup Playoffs verpasst. Eine Mannschaft gespickt mit Top-Talenten, Trevor Zegras, Leo Carlson, Mason McTavish, Cutter Gauthier, Olin Selweger. Die Liste kannst du fast endlos weiterführen. Auch der Torwart muss man auch mal nennen, Lukas Dostal, der Superheld in Anaheim. Der Umschwung allerdings, der lässt nach wie vor auf sich warten. Was läuft denn aus deiner Sicht, Corby, schief bei den Anaheim Ducks?
Ja, eine gute Frage. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Thema mit reinkommt, das ich vorher auch mit Boston angesprochen habe. Man hat ein bisschen den Rebuild verpasst, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt dafür, weil man gedacht hat, man kann noch, ist noch im Zeitfenster, wo man gewinnen kann, mit Jungs wie Getzlaf, Perry, die Älteren, die da damals auch da waren. Ich weiß noch, das letzte Jahr, wo ich da war, wo es dann wirklich danach bergab ging, beziehungsweise das vorletzte Jahr, da sind wir in die Playoffs marschiert mit, ich glaube, 12 Siegen in Folge. Dann ging es eigentlich nur darum, boah, das wird ja brutal, wer soll uns stoppen? Und sind dann in der ersten Runde, glaube ich, ich glaube sogar 4-0 rausgeflogen gegen San Jose. Und ab dem Zeitpunkt ist irgendwie bergab gegangen. Und da, glaube ich, wurde man ein bisschen verblendet, dass die Mannschaft vielleicht doch ein bisschen zu alt ist schon, dass die jüngeren Spieler vielleicht mehr reinkommen müssten. Da hat man dann ein Jahr noch so durchgezerrt, das hat überhaupt nicht funktioniert, dann wurde der Trainer auch entlassen unter der Saison, wo dann der Manager übernommen hat. Und da hat man dann erst realisiert, glaube ich, dass, na, ja, ich glaube, der Bob Murray hat damals gesagt, er will keinen richtigen Rebuild machen, sondern so ein bisschen Rebuild on the fly. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da bist du halt ein paar Jahre zurückgeworfen worden. Hast dann auch vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht bei Trades, wenn ich jetzt zurückschaue, bei Shea Theodore zum Beispiel, Brandon Montour, das waren alles Verteidiger in Anaheim, die damals, wo ich noch dort war, in San Diego gespielt haben, unglaubliche Leistung gebracht haben, wo der GM damals gesagt hat, die sind zu soft für die NHL. Ja, beide mittlerweile Stanley Cup gewonnen als tragende Säulen in Vegas bzw. Florida damals, Top-Verteidiger. Und da wurden halt dafür, die wurden weggeschickt und andere wurden gehalten, oder weil man halt so ein bisschen auf dieses alte Muster noch draus war und vielleicht nicht diesen Rebuild so machen wollte, wie man gescheit hätte machen sollen. Und davon, ja, das wirft dich halt zurück. Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem, das sie jetzt auch noch haben, dass sie unglaublich gute Talente haben, aber irgendwie diese Leadership, dieser Standard, der gesetzt werden soll, der auch vorgelebt wird von den älteren Spielern, die du einfach brauchst, der ist schwierig einfach, wenn du so halbscharig, sage ich mal, den Rebuild machst, dass die da reinkommen und nicht direkt die Mega-Rolle haben, sondern sich reinarbeiten können, reinwachsen können, diese Rollen. Da haben, glaube ich, wurden viele Fehler gemacht, auch im Management. Die draften sehr gut, Anaheim schon immer. Aber ja, ist es die letzten Jahre dann nicht so gelaufen, hat sich nicht so entwickelt, wie es sich wahrscheinlich alle dort vorgestellt haben.
Also ist die Kabine das Problem, Stefan?
Schwer zu sagen, das hört man im Augenblick. Das sind so ein bisschen die Gerüchte, die du aus Anaheim hörst. Wir haben in Anaheim natürlich auch einen Trainer, der wirklich alten Schule, dem nachgesagt wird, dass er wirklich die Dinge macht, noch so, wie sie vor 30 Jahren gemacht worden sind. Und das ist mit einer jungen Mannschaft heutzutage natürlich extrem schwierig. Ja. Die Jungs reagieren anders auf Kritik. Die sind sehr, sehr gut informiert. Das habe ich oft genug angesprochen. Du kannst jungen Spielern oder Eishockeyspielern heutzutage einfach nichts mehr vormachen. Das, was man im Augenblick hört, ist, dass es in der Kabine überhaupt nicht funktioniert in Anaheim, dass auch die Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer keine gute sein soll. Alles nur Gerüchte, aber wie man mal so schön sagt, where there's smoke, there's fire. Also da, wo es raucht, brennt es auch meistens. Und man wird sehen, wie sich die nächsten paar Wochen in Anaheim entwickeln. Wir reden jetzt inzwischen über 6 Jahre. Trevor Zegras ist inzwischen auch kein Talent mehr, sondern schon fast die Sorte Spieler, die nicht dahin kommen, wo sie eigentlich hätten hinkommen sollen. Auch sein Name wird immer öfter und immer öfter in Gerüchten gehandelt, wenn es um Trades geht. glaube, du hast mit Mason McTavish und Leo Carlson in der Mitte zwei absolute top junge Mittelstürmer, auf die du in der Zukunft aufbauen solltest. Aber es muss auch da irgendwas passieren, sage ich jetzt mal, in den nächsten paar Monaten, um zu zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Du kannst nicht so ein Rebuild in allen Ehren ist wunderbar, aber der kann nicht 10-12 Jahre dauern. Also da muss irgendwann schon mal was passieren und sich in die richtige Richtung bewegen. Und da ist Anaheim, glaube ich, im Endeffekt im selben Boot wie eine Mannschaft wie Buffalo, Ottawa und inzwischen auch Detroit. Das sind alles so Mannschaften, die seit Jahren umbauen, Rebuild, sagen, ja, okay, nächstes Jahr wird dann die Saison. Bei irgendeinen dieser Mannschaften muss jetzt mal was passieren.
Und Travis Zegras, den du noch angesprochen hattest, das ist ja momentan die heißeste Personalie auch. Bleiben wir bei diesem Bild im rauchenden Anaheim so ein bisschen. Ja. Man scheint auf Seiten der Ducks nicht so wirklich zufrieden mit ihnen zu sein. Also die Trade-Gerüchte schießen wirklich ins Kraut. Unter anderem auch die Boston Bruins interessiert. Damit würde sich unser Kreis dann so ein bisschen schließen. Wir haben mit den Bruins angefangen und hören jetzt vielleicht mit dem Bruins-Neuzugang auf. Aus eurer Sicht passt so ein Typ wie Travis Zegras zweifelsohne ja ein überragender Techniker. Wir kennen ihn alle mit seinen Michigan-Toren. Warum sind Sie bei den Ducks nicht zufrieden mit ihm und passt so jemand zu den Bruins aus eurer Sicht?
Also für mich als Verantwortlicher, als Manager ist Travis Zegras einfach die Sorte Spieler, die dich wahnsinnig machen, weil du einfach mehr willst. Weil du siehst ja, es ist ja, man sieht ja eindeutig, was er für Fähigkeiten hat. Und was du eigentlich dann von ihm erwarten solltest, was die Produktion angeht. Aber die Frage ist halt immer, und das kann der Corbinian sehr, sehr gut beurteilen auch, es gibt halt, man sagt immer so schön, you gotta play the game the right way. Es gibt eine richtige Art und Weise, Eishockey zu spielen, und es gibt halt auch einen Haufen falsche Arten, Eishockey zu spielen. Und wenn ich mir das Talent eines Travis Zegras anschaue, dann ist eine karrierebeste Bilanz von 23 Toren pro Saison einfach nicht gut genug. Das reicht nicht für das, was er dir eigentlich geben sollte. Dieses Jahr hat er in 19 Spielen bis jetzt 2 Tore gemacht. Das ist nicht gut genug. Das ist nicht für den Anspruch, den er selber an sich hat und auch nach außen weitergibt, für das Geld, das er inzwischen schon verdient und verdienen möchte. Ich meine, er liegt bei über 5 Millionen Dollar im Jahr. Und da wären dann 9 Tore über eine Saison von 82 Spielen schon ein bisschen wenig. Also ich glaube, dass wir bei Travis Zegras an einem Punkt angekommen sind. Und er ist immerhin in Boston zur Schule gegangen. Also das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man sagt, ein Tapetenwechsel wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten das Beste. Er ist gerade mal 23 Jahre alt und ist mit Sicherheit auch noch ein Spieler, für den du in einem Tauschgeschäft jetzt sehr viel bekommen kannst. Also ich bin der Meinung, oder ich sage mal so, wäre ich in Anaheim zuständig, würde ich versuchen, so viel wie möglich bei einem Tausch rauszuholen und Travis Zegras die Möglichkeit geben, woanders zu spielen, weil mir persönlich das einfach nicht genug wäre, was er im Endeffekt für dich tut.
Siehst du genauso, Corby? Welche Richtung zeigt dein Daumen?
Ja, ich glaube auch, dass so ein Tapetenwechsel wahrscheinlich gar nicht so unrecht kommen würde. Ob es jetzt zu Boston passt, da kommt ja dann auch immer dazu, was kriegst du zurück, was hat Boston, wir haben es früher angesprochen, was hat Boston in der Pipeline, das für Anaheim dann interessant wäre, weil man sieht ja bei Anaheim, da wird es ja auch wieder Richtung keine Playoffs gehen, also werden die auch wieder eher ja Draftpicks suchen, jüngere Spieler, die entwicklungsfähig sind, da weiß ich nicht, ob die das Paket liefern können, was dann du aus so einem Spieler wie den Zegras noch rausholen kannst, jetzt im Moment, deswegen ich glaube, dass es besser wäre wahrscheinlich, wenn man sich trennt, beziehungsweise ja, einfach den Trade macht und versucht, das Maximale rauszuholen, wie der Usti auch gesagt hat. Ich glaube auch, dass es ein unglaublich talentierter Spieler ist, auch so ein bisschen diese neue Generation und wie der Usti auch gesagt hat, der aber auch noch nicht so weiß und nicht konstant weiß, wie man den richtigen Weg spielt. Und ich glaube, dass verschiedene Trainer haben es probiert, ihm das beizubringen oder versucht, ihm das klarzumachen. Aber so richtig funktioniert es nicht. Am Anfang war noch die, in Anführungszeichen, Zirkusmentalität, die dann ab und zu funktioniert hat mit Michigan-Toren und was weiß ich alles. Aber das ist jetzt auch nicht mehr da, dieser Wow-Effekt, dass du da so ein bisschen Spektakel hast. Im Moment ist es da wirklich wenig, was da zurückkommt und wenig bis gar nichts. Und ja, dann ist vielleicht manchmal besser, vielleicht auch für die mentale Seite vom Spieler. So ein Wechsel kann auch nochmal was bewirken. Und wie gesagt, er ist 23. da ist Potenzial auf jeden Fall noch da. Vielleicht wäre ja Philadelphia was mit John Tortorella. Wäre ja auch ganz interessant.
Oh, sehr interessant, ja.
Aber ja, wie der Usti sagt, das ist ein Spieler, der dich ja, wahnsinnig macht, weil er so viel Potenzial hat, aber irgendwie nicht ausschöpft. Und eigentlich schade drum, aber ja, mit 23 dann natürlich noch große Luft nach oben ist. Deswegen weiß ich aber nicht, ob es in Anaheim noch der richtige Ort ist und ob da nicht vielleicht ein Wechsel oder ein Trade dann besser wäre.
Dann schließen wir das Thema DAX, würde ich vorschlagen. Und der nächste Kreis schließt sich. Corby, wir haben uns 2018 zum ersten Mal gesehen in Anaheim tatsächlich. Ich habe eben extra nochmal nachgeschaut. Ja, da geht der Kreis auch zu. Wir müssen aber trotzdem nochmal in die Overtime gehen, auch wenn wir die Stunde schon gerissen haben. Zu den Nashville Predators, auch ein Ex-Club von dir, Corby. Deswegen lass uns da auch nochmal ganz kurz reinstochern, denn die Predators sind für mich so ein bisschen. Ja, die größte Enttäuschung in dieser Saison, die hätte ich eigentlich weit vorne erwartet in der Central Division. Da stehen sie aber nicht. 7-11-3 ist ihre Bilanz. Sie sind Vorletzter in der Central Division und haben schon jetzt 7 Punkte Rückstand auf einen der Wildcard-Spots. Und was mich gewundert hat, dass der General Manager Barry Trotz schon vor 2, 3 Wochen, glaube ich, ist das schon her, angekündigt hat, relativ schnell, also mehr oder weniger sofort einen Rebuild einleiten zu wollen, wenn sich der Erfolg jetzt nicht wirklich sehr, sehr kurzfristig einstellt. Stefan, die erste Frage an dich. Du kennst Barry Trotz ja sehr gut. Wie viel Zeit hat Nashville denn noch, bevor es diesen sofortigen Cut und den Rebuild geben wird?
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich, weil ich das erste oder die Schlagzeile auch gelesen habe, aber danach gab es nochmal ein Interview mit Barry Trotz. Diesen Rebuild, so wie wir den kennen, so wie wir den uns vorstellen, den wird es nicht geben in Nashville, weil das überhaupt nicht möglich ist. Du, was sollst du mit Verträgen wie dem von Romagnosi, O'Reilly, Stamkos, Marchessault, Brady Shea, die sind nicht, die kriegst du nicht weg, die nimmt dir keiner ab in dem Sinne, und es wird diesen Rebuild, so wie man sich den vorstellt, nicht geben. Was er damit gemeint hat, ist, dass in Milwaukee, in der AHL, in Nashville's Farm Team sehr, sehr gute Jungs spielen. Dass es eine Mannschaft ist, die in der AHL ganz oben mitspielt, die ich auch vor 2 Wochen gesehen habe live. Und dass er gesagt hat, dass es vielleicht, wenn sich nichts ändert, an der Zeit ist, dass der ein oder andere junge Spieler, der schon in der Organisation ist, mehr Eiszeit bekommt. Ich glaube aber, um ganz ehrlich zu sein, also weil auch natürlich Barry Trotz hat 15, 20 Jahre mit David Poile zusammengearbeitet. David Poile hat in 40 Jahren NHL für 2 Organisationen gearbeitet, für die Washington Capitals als GM und für die Nashville Predators als GM. David Poile hat nie irgendwas Schnellschüssiges gemacht in dem Sinne oder kurzfristig irgendwas entschieden, sondern hat sich immer seine Zeit genommen, um die Situation anständig zu analysieren. Und ich glaube, genauso ist Barry Trotz auch. Ich glaube nicht, dass in Nashville irgendwas Drastisches passieren wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die letzten paar Spiele, die ich von Nashville gesehen habe, glaube ich auch noch daran, dass die Mannschaft sich fangen wird für den Rest der Saison und auf jeden Fall noch um die Playoffs kämpfen wird. Andrew Brunette ist ein hervorragender Trainer, ein Trainer, der sehr beliebt ist bei seiner Mannschaft, der auch wirklich immer das Beste, vor allem offensiv, aus seiner Truppe rausholen kann. Und ich habe die Nashville Predators noch auf gar keinen Fall abgeschrieben. Ich glaube, dass es einfach ein bisschen dauert, bis sich das alles findet. Das sind wirklich erfahrene, gestandene Spieler dazugekommen, die jetzt in Schlüsselpositionen auf dem Eis stehen. Und das dauert ab und zu ein bisschen, bis sich das Ganze wieder dann als Einheit entwickelt. Ich persönlich glaube nicht, dass in Nashville irgendwas Drastisches passieren wird, und ich glaube auch weiterhin daran, dass diese Mannschaft ein Wörtchen um die Playoffs mitreden wird.
Da darf man gespannt hinschauen. Ich bin mir wiederum nicht ganz so sicher, ob die Qualität auf der Center-Position tatsächlich ausreicht oder ob man die nicht ein bisschen überschätzt hat. Svechkov zum Beispiel, Tommy Novak, Colton Sissons, also alles gute Spieler, aber sind sie so gut, um wirklich eine gute Rolle auch in dieser Central Division zu spielen? Ich glaube, dass das eine spannende Frage ist. Und die zweite, die sich natürlich auch bei den Hockey-Fans aufdrängt: ist, warum klicken diese prominenten Neuzugänge noch nicht so wirklich? Jonathan Marchessault, 12 Scorerpunkte, 4 Tore. Steven Stamkos, 7 Tore, 11 Scorerpunkte. Und Brady Shea, gut, er ist jetzt nicht für Scoring da, 2 Tore, 8 Scorerpunkte. Ich glaube, da hat man sich schon mehr erwartet. Und deswegen auch die Frage an dich, Corby. Jetzt ist doch Nashville eigentlich ein absoluter Wohlfühlort, würde ich sagen. Also da zieht es ja momentan gefühlt jeden hin, sogar die Leute in Hollywood. Du hast ja denselben Wandel durchgemacht von Kalifornien nach Music City. Wie siehst du die Lage durch? Also erstens, wie schön ist es für die Predators zu spielen in dieser Stadt, in dieser Organisation? Und zweitens, wann zünden die Marchessaults und Stamkoses?
Also erstmal ist es natürlich eine coole Stadt, sehr Eishockey verrückt. Hat immer Spaß gemacht, da zu spielen, auch auswärts. Wenn wir da Auswärtsspiele hatten, die Stimmung ist super in der Halle. Derzeit, wo ich mit Anaheim da spielen durfte oder auch selber noch dort spielen durfte, hat man auch eine Top-Mannschaft immer. Es ist jetzt auch immer noch eine Top-Mannschaft, ganz klar. Die Stimmung ist einfach mega. Das ganze Flair ist cool. Ich war leider nur kurz da, aber habe auch die Auswärtsfahrten, wie gesagt, wenn wir dort waren, hast du immer super, super Flair gehabt, hat Spaß gemacht, da zu spielen. Deswegen, der Wohlfühlfaktor ist auf jeden Fall da. Die Organisation ist sehr gut, da kannst du auch nichts sagen. Ich glaube, ich sehe es wie der Usti eigentlich. Es ist eine Mannschaft, die viele neue Häuptlinge dazu bekommen hat. Da wirklich viel gemacht würde. Du hast im Sommer, jeder hat drüber geredet, wow, die wollen unbedingt auf Teufel komm raus, heuer um den Stanley Cup mitspielen, und dementsprechend aggressiv waren sie bei Free Agency mit den ganzen Jungs, die sie da geholt haben, und das sind alles Top-Spieler. Die kommen natürlich, das muss man schon auch sehen, aus emotionalen Abschieden, sage ich mal, Marchessault aus Vegas, der lang war, Stanley Cup gewonnen hat, der hat wohl Spiel in den Playoffs war, sich da auch bestimmt, von der war von Tag 1 eigentlich dort, bei diesem, ja, mit diesem Draft, der da stattgefunden hat, kam er aus Florida. Das sind Jungs, die haben dann eine emotionale Bindung aufgebaut. Stamkos, brauchen wir nicht drüber reden, wie der Abgang da an Tampa Bay war. Sehr, sehr emotional als Kapitän, so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, links liegen gelassen worden. Und nicht verscheucht, aber doch so ein bisschen, das, ja, nicht so respektiert worden, vielleicht, wie man es sich vorstellen hätte sollen, bei so einem Spieler, bei so einem verdienten Spieler. Und die kommen da weg aus emotionalen Abschieden und kommen dann nach Nashville, unglaubliche Aufbruchsstimmung, aber du musst dich erstmal zurechtfinden. Und die Saison ist so lang, und klar sind sie jetzt nicht so ideal gestartet, aber das Potenzial ist unglaublich groß da, glaube ich. Wenn die alle mal so zusammengefunden haben, dass jeder seine Rolle hat, wie gesagt, sind viele Häuptlinge, du hast ja schon viele gestandene Spieler dort, jetzt kommen nochmal welche dazu, die große Rollen bei ihren Vereinen hatten, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits vom Eis in der Kabine. Es sind viele Stimmen da, viele laute Stimmen, viele, viele Charaktere, die sich erstmal finden müssen. Das sind alles gute Typen, alles Leader-Typen, die da zusammenfinden müssen und ihre Rolle so einfach annehmen müssen. Und ich glaube, dass die können schon, meiner Meinung nach, sehe ich es einfach 100% wie der Usti. Ich glaube, dass die so ein bisschen das Edmonton vom letzten Jahr sein könnten, die auch sehr, sehr schlecht gestartet sind. Damals noch am Ende letzter, was weiß ich, wann die noch letzter waren, dann einen Trainerwechsel hatten und dann durchgestartet sind. Ich glaube nicht, dass Nashville einen Trainerwechsel braucht, aber ich glaube, dass die diese Findungsphase brauchen. Die muss man ihnen geben, weil die sind im Tor sehr gut aufgestellt mit Jussi Saros, den ich noch kenne aus meiner Zeit. Verteidigung, klar, kann man drüber reden, ob das tief genug ist. Im Sturm sind sie auch mit den Leuten, die sie haben, sehr gut aufgestellt. Center-Position hast du gerade angesprochen, vielleicht noch, aber es ist, die sind nicht weit weg, glaube ich. Das sind vielleicht ein, zwei Tweaks noch, aber im Endeffekt geht es darum, sich zu finden. Und wenn sie das schaffen mit dem Trainer, wie der Usti sagt, sehr guter Trainer, mit dem die Jungs gerne zusammenarbeiten. Ich glaube, dass die Kabine da auch intakt ist und da auch ein hoher Standard herrscht, auch mit der Erwartungshaltung an sich selber, glaube ich, dass die diesen Turnaround schaffen können, weil sie eben diese Typen haben, diese Spielertypen, diese Leader-Typen, die sich finden müssen. Jeder muss seine Rolle akzeptieren und annehmen und finden vielleicht auch. Und dann, glaube ich, können die noch ein gutes Wörtchen mitsprechen dann Richtung Ende der Saison auch.
Und wer weiß, vielleicht werden die Nashville Predators dann doch noch das Dark Horse als solche, haben wir sie schon bezeichnet in den letzten paar Ausgaben, glaube ich, Stefan. Also wir schauen auf jeden Fall ganz genau hin. Meine Herren, hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch die aktuellen NHL-Themen durchzusprechen. Ins Penaltyschießen gehe ich jetzt trotzdem noch, metaphorisch gesprochen, denn Corby, wir haben noch keine einzige Frage gestellt und deswegen mache ich das jetzt noch ganz am Schluss zu deinem aktuellen Job bei den Graz 99ers. Ich habe mal auf deine Statistiken geschaut, 3 Tore, 3 Assists, du bist auf Kurs für deine punktbeste Saison seit 11 Jahren, also wird aus Corbinien Holzer jetzt statt der Abrissbirne, wie ich dich ganz am Anfang genannt habe, jetzt doch noch der Offensivverteidiger à la Quinn Hughes?
Nee, das, dafür bin ich zu groß. Nein, mir macht es unglaublich viel Spaß hier, das erstmal vorneweg. Es war für mich die richtige Entscheidung. Ich wollte nochmal was Neues, eine andere Kultur sehen, andere Liga nochmal sehen. Das war ja mein Hauptgrund, warum ich auch aus Deutschland weg wollte, weil ich einfach nochmal nach den Gesprächen auch mit Harry Lange, der Trainer ist hier, und auch mit Fippo, also mit dem Manager, diesen Neuaufbau, den sie haben. Wir haben 17 oder 18 neue Leute bekommen. Es war eine Mannschaft, die letzten zwei Jahre sehr schlecht performt hat. Ich glaube, wir haben in Graz das letzte Jahr 6 Spiele insgesamt gewonnen in der ganzen Saison. Das haben wir heuer gematcht nach den ersten 6 Spielen. Das ist eine sehr gute Mannschaft, hast einen neuen Präsidenten, der gleichzeitig halt auch der Geldgeber ist, der einen hohen Anspruch hat und hier gewinnen will. Und hier wird viel gemacht dafür. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ich habe eine große Rolle als Kapitän auch bekommen. Und es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu arbeiten mit aufs Eis zu gehen. Wir spielen eine gute Saison bisher, haben jetzt gerade so eine kleine Auf- und Abphase, die man, glaube ich, auch braucht unter einer Saison. Aber für mich persönlich, ich bin in einer guten Mannschaft, deswegen ist es für mich auch leichter, vielleicht nochmal Sachen zu machen, vielleicht auch offensiv ein bisschen mehr in Erscheinung zu treten. Ich habe über 20 Minuten im Schnitt Eiszeit, bin aber trotzdem eigentlich eher dafür da, defensiv natürlich die Stabilität reinzubringen, weil wir auch viele junge Verteidiger haben und auch, wie gesagt, eine Mannschaft in der Findungsphase sind. Und da die Stabilität von hinten auch rauszugeben, und das ist mein Hauptaugenmerk. Es hat sich für mich nicht groß was geändert. Ich bin in der Führungsposition, Führungsspieler, defensiv den Part machen, Unterzahl sehr viel und einfach dieses Rückgrat so ein bisschen, dass wir von hinten raus die Stabilität haben, dass die Jungs immer vorne haben. Wir haben extrem viel Skill vorne, dass die Jungs sich da entfalten können und dann auch, wie gesagt, in der Kabine natürlich. Wir haben sehr gute Führungsspieler, auch Österreicher, die große Rollen hier spielen. Und wie gesagt, am Ende des Tages macht es extrem viel Spaß und ich bin super happy, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Dann gehen Grüße raus nach Österreich und ich hoffe natürlich, dass wir uns nochmal sehen in der deutschen Eishockey-Liga. Vielleicht gibt's ja nochmal ein Comeback nach Deutschland. Ich könnte dir aus aktuellem Anlass vielleicht sogar die Handynummer von Stefan Ustorf geben. Schauen wir mal. Vielen lieben Dank, meine Herren. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch heute. War, glaube ich, die längste Ausgabe bis hierhin. Also es ist tatsächlich dann noch die Overtime und das Penaltyschießen geworden. Vielen Dank für eure Expertise, vielen Dank für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Schlagschuss wie immer alle 2 Wochen am Montag. Und besonderen Dank natürlich an Corby Holzer heute. Jungs, vielen lieben Dank. Servus, macht's gut.